Ja, wir sind noch ein bisschen zeitig dran. Ich möchte trotzdem die Chance nutzen, euch zu begrüßen. Herzliches Willkommen zum ersten Gottesdienst, zum ersten Familiengottesdienst auch im Jahr 2014. Auch die Gäste möchte ich alle herzlich begrüßen. Zu Beginn möchte ich uns die Losung lesen, den Losungsvers, der heute drin steht. Und zwar kommt er aus Psalm 54. Siehe, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Ich finde, das ist ein sehr guter Vers, sehr mutmachender Vers, den man so ans Jahr, an den Jahresanfang stellen kann. Gott steht uns bei, Gott ist uns treu. Und davon wollen wir zu Beginn auch singen in einem Lied, wo es heißt, wir erwarten getrost, was kommt, denn Gott ist bei uns an jedem Morgen, an jedem Abend, an jedem Tag. Das Lied 567. Von guten Mächten.
Thank you. uns gemeinsam beten.
Unser Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dieses Lied singen durften, mit so viel Zuspruch für ein neues Jahr. Wir danken dir, dass wir wissen aus deinem Wort, dass du dich um uns kümmerst. Wir sind noch in der Welt. Wir haben manche Probleme und Sorgen und auch manche Not und manche Krankheit zu tragen. Aber wir dürfen wissen, dass du mitgehst mit uns, dass du dabei bist in unserem Leben. Und wir möchten unser Leben dir anbefehlen, unsere Gedanken, unser Reden, unser Tun dir anbefehlen, dass du unser Leben gestalten kannst, so dass es zu deiner Ehre wird und zu unserer Freude, zu unserem Segen und auch zum Segen für andere. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, auch heute, untereinander und mit dir. Und dass wir auf dein Wort hören können. Wir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und nun segne unseren Bruder, den du benutzt, der dein Wort heute redet. Schenk, dass wir dein Wort aufnehmen, dass wir es verstehen, dass wir es mitnehmen. Wir danken dir, dass noch Gnadenzeit ist weltweit. Segne überall dein Wort, wo es verkündigt wird an diesem Tag. Und wir bitten auch für unsere Geschwister, die nicht da sein können, die alten Geschwister oder die krank sind, dass sie auch deine Nähe verspüren, deine Hilfe verspüren, deine Liebe, unser Vater im Himmel. Wir preisen dich und auch dich, Herr Jesus, unseren Herrn. Amen.
Ich stelle euch am Anfang gleich einmal eine Frage. Was ist Glück für euch? Was macht euch glücklich? Sind es eher die materiellen Dinge im Leben, das Äußere, was uns glücklich macht, vielleicht finanzielle Unabhängigkeit oder ein toller Urlaub, aus dem uns vielleicht atemberaubende Momente in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht ist es auch unsere Stellung im Berufsleben, dass alle vielleicht zu mir aufschauen und mir Wertschätzung entgegengebracht wird. Aber auch meine Gesundheit zum Beispiel kann mich glücklich machen. Ich war vor einiger Zeit bei einem Arzt, es war ein Bereitschaftsarzt am Wochenende, und er sagte zu mir: Herr Sehm, Sie sollten sich mal bei Ihrem Hausarzt vorstellen, Sie haben Zucker. Ich dachte, das hat mir gerade noch gefehlt. Da kann ich doch gar keinen Kuchen mehr essen. Wenig später ließ ich mich dann bei meinem Hausarzt darauf untersuchen und er sagte mir: Machen Sie sich keine Sorgen, Sie haben keinen Zucker. Kann man das sagen, Glück gehabt? Ich bin gesund? Oder kennt ihr vielleicht den Begriff Glück in der Liebe? Wenn man einen Ehepartner hat, mit dem man glücklich ist, mit dem man alles besprechen kann, der zu einem hält in schweren wie in guten Tagen. Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass dazu mehr als Glück notwendig ist. Es braucht eine Menge an eigener Arbeit, an eigenem Wollen und ein Herz, das nach Gott fragt und auf seine Hinweise achtet und seine Wege und Führungen ernst nimmt und im Gehorsam die Wegweisungen Gottes befolgt. Dann kann ja, dann wird dich deine Liebe glücklich machen. Aber was ist Glück? Ist es nur ein guter Ausgang einer Sache? Wir sagen zum Beispiel, Glück gehabt, wenn wir bei einem Verkehrsunfall nur mit Blechschäden davonkommen. Oder wir sind unterwegs und haben den Regenschirm vergessen und es regnet nicht.
Auch die Tatsache, dass wir in Europa geboren worden sind, in einem der reichsten Länder der Erde. Wir hätten ja auch in den Blechhütten der Slums von Mexiko-Stadt das Licht der Welt erblicken können. Einfach nur Glück gehabt. Wir wissen, wie viele hunderte, ja tausende Menschen täglich versuchen, nach Europa zu gelangen, weil sie sich hier ein besseres Leben, ein glücklicheres Leben erhoffen. Die Sehnsucht nach Glück in unserem Leben ist riesengroß. Das wissen wir. Auch die vielen Glücksratgeber, die es gibt, lassen diesen Schluss zu. Glück ist eine Dimension, deren Qualität sich erst im Nachhinein, vom Ende her gesehen, erweist. Der Psalmdichter Asaf hat in unserer Bibel den 73. Psalm geschrieben. Und im letzten Vers, im Vers 28, da schreibt er: Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wir wissen, dass dieser Vers als Jahreslosung über diesem Jahr 2014 steht, das nun gerade begonnen hat. Wir wollen heute diesen ersten Sonntag einmal dazu nutzen, darüber nachzudenken, was der Asaf gemeint hat, mit dem Gott nahe zu sein. Ob wir vielleicht auch glücklich werden können in der Nähe Gottes. Und von wem die Initiative ausging, ob wir Gott nahe gekommen sind oder ob Gott uns nahe gekommen ist. Es gibt ja verschiedene Übersetzungen dieses Verses. Gott nahe zu sein ist mein Glück, das schreibt zum Beispiel die Gute Nachricht. Unsere Elberfelder Bibel, die schreibt, Gott zu nahen ist mein Glück. Ah nein, verkehrt. Sie schreibt, Gott nahen ist mir gut. Und die Stuttgarter Bibel übersetzt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott nahe oder dass ich mich zu Gott halte. Und die Jerusalemer Bibel, die schreibt, Gott zu nahen ist köstlich für mich. Aber es ist egal, welche Übersetzung ich nehme, alle drücken doch eigentlich dasselbe aus. Und die revidierte Elberfelder Bibel drückt es eigentlich am einfachsten und am verständlichsten aus. Gott zu nahen ist mir gut. In Gottes Nähe geht es mir gut. Das wissen wir ja eigentlich schon von den ersten Blättern der Bibel, wie gut es den Menschen in der Nähe Gottes ging, im Garten Eden, im Paradies. Es gab dort Früchte, die waren gut anzusehen und gut zur Speise. Es gab Bäume, Pflanzen, einen Fluss zur Bewässerung und es gab die direkte Lebensverbindung mit Gott. Das direkte Zwiegespräch mit Gott und der Gehorsam zu Gott. Ja, bis dann die Sünde kam, der Ungehorsam gegenüber Gottes guten Anweisungen und schließlich zwangsläufig der Rauswurf, die Trennung von Gott. Und seitdem suchen die Menschen und auch Gott einen Weg wieder in Verbindung zu kommen. Der Mensch über die Opfergaben, die er Gott darbringt. Wer hat denn zum Beispiel Kain und Abel gesagt, dass sie Opfergaben bringen sollen von den Früchten des Ackerbodens oder von den Erstlingen ihrer Herde? Wir wissen es nicht. Aber offensichtlich lebten die Menschen auch außerhalb von Eden nicht ohne einen Bezug zu Gott. Kain und Abel, sie drücken offensichtlich ihre Abhängigkeit von Gott aus. Der Bezug zu Gott bleibt. Der Mensch möchte, dass Gott auf ihn schaut, ihn segnet und dass er es gut mit ihm meint. Aber auch Gott suchte nach einem Weg, wieder mit dem Menschen in eine liebevolle und vertraute Verbindung zu gelangen. Wir wissen, die unzähligen Opfer von Schafen, Ziegen und Böcken, Kühen und Tauben waren nicht vollkommen und eigentlich waren sie nur eine Notlösung. Als aber dann die Zeit erreicht war, da sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, geboren von einer Frau, der Maria, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Ja, und ihnen einen Weg bahnte zurück ins Paradies, in die Nähe Gottes. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Weihnachten ist ja noch nicht allzu lange vorbei. Und nach unserem Weihnachtsgottesdienst bekamen wir alle eine solche Karte. Ich denke, ihr könnt euch alle noch daran erinnern. Da war zu lesen, Gott kommt zu uns. Manchmal stellen Kinder eigenartige Fragen. Was hat Jesus im Himmel denn vermisst, dass er zu uns auf die Erde gekommen ist? Was war der Grund, warum er unbedingt Mensch werden wollte? Vielleicht ist diese Frage gar nicht so eigenartig, sondern ganz logisch. In der Bibel finden wir darauf nämlich eine Antwort. Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Er ist nicht deshalb Mensch geworden, weil er es nötig hätte, sondern weil er uns liebt, uns vermisst und sich nach uns sehnt. Das ist der tiefe Sinn von Weihnachten. Jesus liebt mich. Wir sollen erfahren, dass wir von Gott geliebt sind, uneingeschränkt und bedingungslos. Er will nicht, dass wir in der Kälte dieser Welt verloren gehen, sondern Hoffnung, Halt und Geborgenheit bei ihm finden. Gott tat also den ersten Schritt auf uns zu. Auch unsere eigenen Opferanstrengungen waren unvollkommen und brachten uns nicht zurück ins Paradies. Aber schauen wir uns einmal im 73. Psalm den Zusammenhang an, aus dem unser Vers entnommen wurde. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Der Psalmbeter Asaf schildert seine Erfahrungen in einer schweren Glaubenskrise und ihrer Überwindung. Er schaut auf die steinreichen Leute seiner Zeit, die ein glückliches und sorgloses Leben führen. Ja, sie haben keine Qualen. Sie sind gesund und wohlgenährt. Sie kümmern sich auch nicht um Gott. Gewalttat und Hochmut umhüllen sie. Heute können wir eigentlich die gleichen Erfahrungen machen. Waffenschieber, Drogenhändler, Kredithaie, Mietwucherer, Schlepper, Nepper, Sextouristen, Wirtschaftskriminalität. Gegen Bares wird der Tod frei Haus geliefert. Die Liste wäre noch lang. Es wäre zum Verzweifeln, wenn da nicht ein Gott wäre, der alles in seiner Hand hält. Und das Wissen, dass die Gottverächter schließlich ein Ende mit Schrecken nehmen. Sei es, dass sie ertappt werden und hier von der irdischen Justiz verurteilt werden oder dass einst ihr Traum zerplatzt beim Erwachen, wenn sie von Gott verurteilt werden. Die Glaubenskrise des Asaf, sie verschärft sich noch, als er neben dem sorglosen und glücklichen Leben der Gottlosen sein eigenes Leben sieht. Er sagt im Vers 13 und 14, fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Bei diesen Gedanken müssen wir eigentlich sofort an den Hiob denken. Er hat Ähnliches durchgemacht. Es stellt sich die Frage, wie kommt es, dass Gottes Treue offensichtlich Unglück, Gottlosigkeit hingegen offensichtlich Glück mit sich bringt? Die Hauptfrage des Buches Hiob lautet, warum lässt Gott den Gerechten leiden? Wir kennen alle den Hiob. Er war ein reicher Mann. Er hatte große Viehherden, viele Diener, viel Landbesitz. Und auch von Gott war er reich beschenkt. Er hatte 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter. Und er führte ein vorbildliches Leben. Er achtete sorgfältig darauf, nichts Unrechtes zu tun, weil er Gott eben sehr ernst nahm. Wir wollen einmal reinhören, was dieser Hiob so tat. Dazu wollen wir uns lesen ein paar kurze Verse im Hiob 1, Vers 4. Hiob 1, Vers 4. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob alle die Tage nach den Gastmählern. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde. Ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihm und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste ihn an. Taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn und selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Als ich noch ein kleiner Junge war und noch in die Schule ging, verbrachte ich meine Nachmittage oft im Kuhstall. Neben unserer Mühlenbäckerei gab es einen großen Kuhstall mit etwa 30 Kühen. Und ich half mit, die Kühe von der Weide zu holen, beim Melken und abends sie dann wieder auszutreiben auf die Weide. Ihr kennt ja die Weideflächen, sie sind mit einem sogenannten Weidezaun umgeben. Ein dünner Draht und an einer Stelle hängt ein Kasten, der stoßweise Strom aussendet. Man kann den Strom nicht sehen. Wir Kinder haben dann manchmal einen Grashalm an den Draht gehalten und der Strom, der zuckte durch unseren Körper. Es gibt Dinge im Leben, die sehen wir nicht. Und doch existieren sie. Ihr benutzt zum Beispiel alle euer Handy. Ihr telefoniert damit. Ihr schickt SMSen und empfangt Nachrichten. Einfach drahtlos, so durch die Luft. Für uns nicht sichtbar und nicht fühlbar. Und doch für alle selbstverständlich. Keiner zweifelt daran oder wundert sich. Und genauso existiert die unsichtbare Welt Gottes und seiner Engel. Während wir arbeiten oder ihr vielleicht zur Schule geht, während wir hier Gottesdienst feiern, ist Gott von seinem himmlischen Hofstaat umgeben, der sich zu Berichterstattung und Befehlsempfang vor Gottes Thron versammelt und zu dem auch der Satan gerechnet werden muss. Unzählige Engel warten im Himmel auf die Anweisungen Gottes. Wenn zum Beispiel die Helene oder der Oskar früh zur Schule gehen muss, vielleicht müssen sie über eine vielbefahrene Straße gehen, dann schickt Gott Engel los mit dem Auftrag, beschützt mir den Oskar und die Helene und begleitet sie zur Schule. Das ist real. Genauso wie unsere SMS von unserem Display von A nach B fliegt, sind unzählige himmlische Wesen in Gottes Auftrag unterwegs, um uns zu bewahren und uns zu beschützen. Aber eben auch der Satan und sein Gefolge sind unterwegs, um uns zu schaden und uns negativ zu beeinflussen und uns von Gott wegzulenken. Aber wir haben es gelesen, der Satan darf nur Dinge tun, die Gott erlaubt. Er muss erst fragen. Er hat nicht ungehindert freie Gewalt. Und er weiß auch, dass er nicht mehr allzu lange Zeit hat. Denn der Herr Jesus hat am Kreuz von Golgatha den Tod besiegt und die Macht des Teufels stark eingeschränkt. Das weiß er. Und er weiß, dass seine Zeit bald ein Ende haben wird. Aber die Frage bleibt, warum lässt Gott den Gerechten leiden? Warum erlaubt Gott dem Satan so viel Leid, dem Hiob zuzufügen? Wir wissen, dass die Menschen, die Gott gemacht hat, sehr unterschiedlich sind in ihrer Art, in ihrem Wesen, in ihrem Verhalten und in ihrem Empfinden. Gott weiß, was er jedem Einzelnen zumuten kann, was jeder tragen kann. Der eine ist so stark, dass er viel mehr tragen kann. Ein anderer würde das nie aushalten. Er wäre längst zusammengebrochen. So kennt Gott das Maß des Leidens eines jeden Menschen ganz genau. Und so gibt es Menschen, die in der Not viel näher bei Gott sind. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die haben erzählt, dass sie vor oder nach einer schweren Operation die Nähe Gottes viel intensiver gespürt haben. Sie hätten vielleicht in Zeiten des Wohlbefindens, der körperlichen Fitness, Dinge getan, die sie von Gott entfernt hätten. Andere verspüren die Nähe Gottes in seiner Schöpfung. Sie sehen Dinge, erfreuen sich an Dingen, die Gott gemacht hat für uns, zu unserem Wohlbefinden. Sie erfreuen sich an der Stimme eines Vogels oder an dem Duft einer Blume. Sie verspüren dadurch die Nähe Gottes, seine fürsorgliche Art, uns zu erfreuen. Gott hat mit jedem Menschen ein Ziel. Wir sollen Gott verherrlichen, also ihm Ehre bringen und Anbetung. Und wir dürfen auch wissen, es gibt nichts, was uns aus der Hand Gottes herausreißen könnte. An dieser Stelle möchte uns die Rahel ein Lied singen.
Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein, jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück. Die Reise meines Lebens ist Suchen nach dem Glück, so oft war sie vergebens, enttäuscht kam ich zurück. Doch du nimmst mich am Ende mit Ehren bei dir an, du leitest meine Wege nach deinem guten Plan. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein, jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, oh mein Glück. Das Boot meiner Gedanken allein im wilden Meer, von Sorgen und von Zweifeln getrieben hin und her. Ich suche einen Hafen, ich suche Land in Sicht. Ich bitte Gott, verlass mich bitte nicht. Die Ruhe meines Herzens, den Frieden tief in mir, verleihst du meiner Seele, verdanke ich nur dir. Die Ruhe meines Herzens, den Frieden tief in mir, verleihst du meiner Seele, verdanke ich nur dir. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein, jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, mein Glück, mein Glück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein, jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Oh, mein Glück. Mein Glück.
Ihr kennt doch sicherlich alle den Daniel. Ich meine jetzt nicht den Daniel Teubert, sondern den Daniel aus der Bibel, der in der Löwengrube war. Ihm war die Nähe Gottes besonders wichtig. Er hatte nur ein Problem. Er wurde als junger Mann aus seiner Heimat verschleppt, in das ferne Babel. Seine Heimat war Jerusalem. Dort stand der Tempel und dort war das Haus Gottes. Und dort betete er. Dort war er Gott nahe. Und jetzt war er fast 1000 Kilometer weg von Jerusalem. Unter fremden Leuten, die fremde Götter anbeteten. Ja, und sein einziger Kontakt waren offene Fenster in seiner Wohnung, die in Richtung Jerusalem, in Richtung Tempel zeigten. Und dort, nur dort konnte er beten, dreimal am Tag. Ja, und dort verspürte er auch die Nähe Gottes. Und dass dies keine Einbildung war, sondern eine Tatsache, das belegt uns die Begegnung mit den Löwen. Er hatte nämlich trotz eines Verbots des Königs weiter dreimal täglich mit Gott gesprochen. und musste daraufhin in einen Löwenkäfig. Das war eine Erdvertiefung wahrscheinlich, die mit dicken, hohen Mauern umgeben war, nach oben hin offen und mit einem tunnelförmigen Zugang, der mit einem großen Stein verschlossen wurde. Menschlich gesehen hatte er keine Chance, der Daniel. Aber Gott schickte einen Engel. Ja, und für einen Engel sind so ein paar Löwen ja kein Problem. Der Daniel konnte die ganze Nacht ruhig bei den Löwen zubringen, ohne dass sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt hätten. Gottes Nähe war dem Daniel sein Glück. Er konnte den Engel Gottes nicht sehen. Dass das auch anders sein kann, dass man die Engel Gottes durchaus sehen kann, das erlebte zum Beispiel der Josua. Er stand ja mit seinem Volk Israel vor der Stadt Jericho. Ihr wisst, das war die Stadt mit den dicken Mauern. Er sollte die Stadt mit dem Volk jeden 6 Tage lang je einmal umziehen. Und am 7. Tag sollte er die Stadt 7-mal umziehen. Und dann griff Gott ein und die Mauern stürzten ein. Wir wollen mal lesen in Josua 5, Vers 13, wer da in der Nähe war. Josua 5, Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach: Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wer auch immer hier vor Josua stand, Gott selbst sorgte dafür, dass die Mauern von Jericho einstürzten. Wie dick sind unsere Probleme, Nöte und Ängste, die sich am Anfang dieses Jahres vor uns auftürmen. Jeder von uns hat andere Dinge, die ihn beschäftigen bzw. die ihn Angst machen. Viele sprechen gar nicht darüber, sondern sind still in ihrer Not. In der Nähe Gottes ändert sich unser Blickwinkel zu unserer Not. Der Psalmdichter Asaf, der das so erlebt hat, erkennt erst seine eigene komfortable Situation, als er in die Nähe Gottes kommt. Gott schenkt ihm den Durchblick. Bei ihm bekommt man eine Ahnung von lebenswichtigen Erkenntnissen, was wirklich zählt und durchträgt im Leben. Alles Glück im Leben, alle Freuden, aller Reichtum sind uns ja nur für eine gewisse Zeit geschenkt. Ich musste in der letzten Woche so daran denken, als ich von dem Skiunfall des Michael Schumacher hörte. Ein Mann, der sich im Leben wirklich alles leisten konnte, der sicher auch glücklich war. So wirkte er jedenfalls nach außen. Aber von einem Nu auf den anderen schlägt sein Kopf gegen einen Felsen. Und die Prioritäten im Leben verschieben sich auf das Äußerste. Ja, und wenn dann noch das Leben endet, kann man nichts mehr gerade rücken. Und Gott fragt dann: Was hast du im Leben gemacht? Aber wie kommt man im Leben in die Nähe Gottes? Oder wo kann man Gott nahen? Als der Herr Jesus nach Jerusalem reiste, man kann das nachlesen in Lukas 17, Vers 11 und die folgenden Verse, kam er durch Samaria und Galiläa. Und als er dann in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Der Aussatz ist ja auch ein Bild für die Sünde. Und sie lässt die Männer abseits stehen. Sie sind ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Nur von fern können sie Jesus zurufen. Und als Jesus sie geheilt hatte, können sie wieder normal am Leben teilnehmen. Sie können ihren Mitmenschen wieder nahe kommen. So befreit uns der Herr Jesus im Leben von unserer Schuld und ist somit der Weg für uns, um Gott nahe zu kommen. Das Ganze ist aber an keinen bestimmten Ort gebunden. Ich brauche dazu keine Kirche oder Kathedrale oder kein Gotteshaus, um Gott nahe zu sein. Paulus sagt zu den Korinthern: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ich kann überall mit Gott reden und ihm meine Sorgen, Probleme und Freuden bringen. Aber hören auf seine Stimme kann ich nicht überall. Da ist es an vielen Orten zu laut. Mein Schreibtisch zu Hause, bei mir, da steht an einer Wand zwischen 2 Kinderzimmertüren. Könnt ihr euch gut vorstellen, da ist es mitunter manchmal recht laut. Aber abends wird es dann leiser. Da verstummt dann der CD-Player von rechts und die Geräusche des Laptops von links. Die Gespräche werden dann leiser und schließlich verstummen sie ganz. Dann ist absolute Stille. Jetzt kann Gott reden. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, sollten wir uns Orte und Tageszeiten auswählen, wo wir ungestört sind, wo wir uns auf sein Reden konzentrieren können. Gott nahe zu sein, ist mein Glück, weil ich bei ihm meine Not aussprechen kann, weil er meinen Blickwinkel ändert und mir das Wesentliche im Leben zeigt. Am Schluss will ich noch einen Gedanken aufgreifen, der unser Glück vollendet. Wir sind ja alles nur Menschen. Ganz nahe bei Gott zu bleiben, das schaffen wir nicht von uns aus. Auch der Psalmbeter Asaf, er sagt im Vers 23, du hast meine rechte Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Ja, selbst wenn wir untreu werden, Gott bleibt treu. Er hat versprochen, ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt. Und das vollendet unser Glück.
Lass uns das Lied 595 singen. Thank you.
Unser Vater im Himmel, wir möchten jetzt gemeinsam Danke sagen für die Botschaft dieser Stunde, dass es den Menschen gut ist, dir näher zu kommen. Danke, dass wir dieses Wort über einem ganzen Jahr wissen dürfen, dass wir es in verschiedenen Übersetzungen hören konnten. Gott näher zu kommen ist gut und Gott nahe zu sein ist unser Glück. So können wir das auch ausdrücken. Herr, und das ist unsere Bitte für dieses Jahr, für einen jeden von uns, und dass dieses Wissen noch andere finden, die das bis jetzt nicht für sich in Anspruch genommen haben, Gott näher zu sein. Danke, Herr, dass wir von einem Mann lesen konnten, der diese Erfahrungen in seinem Leben durchgemacht hat, dass er schlechte Dinge und niedergedrückt sein erleben durfte, mit deiner Hilfe ertragen konnte und dass er das weitergegeben hat als Erfahrung. Und am Ende schreibt er, dir nahe zu sein, ist immer gut. Und das möchten wir bitten, auch für uns, für den Sonntag heute, für die neue Woche, für das neue Jahr. Danke, Herr, dass wir mit deiner Hilfe leben und rechnen dürfen für ein ganzes Jahr und diesen Zuspruch, Gott näher zu kommen, dass das uns zum Guten dient. Dahin möchten wir uns dir anbefehlen, in diesem Gedanken auch für den Nachhauseweg deinen Segen erbitten und für den weiteren Tag. Amen.
Amen.
Ihr habt es sicherlich schon in der Vorinfo in den letzten Gemeindenbriefen gelesen, dass Ende Januar bei uns in den Räumen die Lego-Tage stattfinden sollen, wie vor 4 Jahren schon mal. Da würden wir uns freuen, wenn ihr das jetzt schon im Gebet mit unterstützt. Und wer praktisch mithelfen möchte, da haben wir eine Liste, die wir auch ab heute draußen hinhängen. Da ist Verschiedenes für den Samstag und für den Sonntag, von Kuchen bis eventuell spontanen Fahrdiensten über Samstagabend mit Saubermachen und Sonntag im Mittagessen für das Abbauteam. Würden uns freuen, wenn ihr uns da sowohl praktisch als auch im Gebet mit unterstützen würdet. Danke.
Wir haben es ja gerade schon gesungen. Danke, dass das Beten an offene Ohren dringt. Ich habe noch ein weiteres Gebetsanliegen. Und zwar liegt der Bruder Karl-Heinz Licht seit einer Woche im Krankenhaus. Es stehen bei ihm noch weitere Untersuchungen an und er wird voraussichtlich nächste Woche dann an der Galle operiert. Auch da dürfen wir im Gebet mit dran denken, auch an alle, die da vorne an der Tafel stehen. Und es gibt sicherlich noch einige, die nicht an dieser Tafel stehen, denen es trotzdem nicht gut geht. Da dürfen wir von diesem Vorrecht Gebrauch machen. Ein weiteres Thema, das kommt vom Walter, und zwar sind vom Saalumbau, vom kleinen Saal, die beiden Türen stehen in der Behindertentoilette und sind zumindest für den kleinen Saal nicht mehr zu verwenden, sind aber noch zu verwenden. Wer also da Verwendung hat, kann sich da gerne an den Walter wenden. Ansonsten noch die Termine der kommenden Woche, am Mittwoch 19 Uhr Gebetsstunde, 19.30 Uhr ist dann keine Bibelstunde, sondern es findet der Infoabend für die Chemnitzer Brücke statt. Da hatten wir ja schon mal ein bisschen was davon gehört und ich denke, es ist gut, wenn wir uns da nochmal näher damit beschäftigen. Am Sonntag dann 9 Uhr die Mahlfeier und am 10 Uhr treffen wir uns hier zur Wortverkündigung. Zum Schluss darf ich euch alle noch einladen, ein bisschen länger hier zu bleiben. Wir haben im Anschluss noch das Stehcafé und können da noch ein wenig ins Gespräch kommen. Ansonsten wünsche ich uns allen noch einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.